Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon wie immer Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Walter Gröbchen, Radiomensch, Labelchef, Schreiber und Autoliebhaber. Herzlich willkommen.
Der Autoliebhaber überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ja, dazu aber werden wir wahrscheinlich noch kommen.
Grüß Gott.
Dazu werden wir noch kommen. Fangen wir mal ganz von vorne an oder fast ganz von vorne. 1980 maturiert und dann eigentlich gleich der Durchbruch. 1981 Jugendlyrikwettbewerb der Stadt Wien, erster Preis. Wie hieß das Gedicht?
Wir legten dem Kanarienvogel ein Kuckucksei ins Nest oder so irgendwie. Also hundertprozentig habe ich es nicht mehr. Ist auch eine sehr verschwommene Erinnerung, weil das das wurzelt noch in der Schulzeit. Einer meiner Lehrer war Ernst Jandl und ich war tatsächlich auch ein großer Jandl-Fan und dann gab es eben diesen seltsamen Lyrikwettbewerb der Stadt Wien. Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mich bemüßigt gefühlt, im Stil Jandls ein paar Gedichte zu schreiben, was offensichtlich so weit gelungen ist, dass ich, glaube 1000 Schilling oder was bekommen habe, was für mich damals gar nicht so wenig Geld war. Und meine Mutter verwundert feststellen musste, weil da gab es dann auch so eine Siegeszeremonie, ich glaube im Wiener Rathaus oder so, wo ich eben auch aufgerufen wurde als einer der Sieger. Ich glaube, es gab zwei oder drei. Und meine Mutter dann feststellen musste, dass ich jetzt offensichtlich Schriftsteller oder Lyriker oder was immer werde, was dann nicht eingetreten ist.
Man muss sagen, unmittelbar danach, wenn Wikipedia nicht lügt, ist es dann tatsächlich schon mit dem Radio losgegangen. Also die Älteren unter uns, ich zum Beispiel, wissen, dass du die Musicbox mitgestaltet hast, Freizeichen, Radio Gaga und vieles, vieles andere. Und dann kam auch irgendwann Ö1 dazu. Dann durchaus hochrangige Tätigkeiten bei Ö3 und später dann noch die ganze Printgeschichte, zu der wir noch kommen. Die Frage mal, woher die Liebe zum Radio?
Das ist insofern eine gute Frage, weil das habe ich mich zunächst auch gefragt. Ich habe eine Art Schüler-Jugendzeitung gemacht, die offensichtlich so weit Aufmerksamkeit gefunden hat oder Aufsehen erregt hat, als eines Tages das Telefon klingelte und der Wolfgang Koos, der damalige Leiter der Ö3 Musicbox, dran war und gemeint hat, wollt ihr nicht auch mal was für uns machen, fürs Radio? Und ich war kein riesen Radio-Fan vorher. Ich habe zwar den Ö3-Wecker gehört, Gigi Wischer und so Sachen, was man halt als Schüler so hört. Und kannte natürlich auch die Musicbox und die harte Währung und solche Dinge, Treffpunkt Ö3. Aber es hat mich jetzt nicht sozusagen automatisch zum Radio gezogen. Aber diese Einladung war natürlich überwältigend auf eine gewisse Weise, weil wer ruft schon irgendwelche 18-jährigen Schülerzeitungsredakteure an, um sie quasi zum großen ORF einzuladen. Ja? Das hat der Wolfgang Koos gemacht und da war nicht nur ich alleine, da war der Martin Blumenau dabei, da war auch der Werner Geier in diesem Tross mit dabei, also die Leute, die dann später auch die Musicbox gemacht haben. Und ich bin da reinmarschiert quasi mit den anderen und dadurch, dass man uns gebeten hat, quasi beizutragen, hatten wir auch kein mangelndes Selbstwertgefühl, um es mal so zu formulieren, sondern haben uns gedacht, ach so, die holen uns, damit sie das Radio neu erfinden oder besser machen oder was immer. Wir hatten ja keine Ahnung, haben aber einfach losgelegt. Ja? Und ich halte das eigentlich immer noch für fast die beste Methode. Heute hat der ORF ja große Assessment Centers, also wo die Leute in mehrstufigen Auswahlverfahren quasi ausgelesen werden, damit sie dann ein Praktikum machen dürfen, damit sie einen Kaffee holen dürfen, was immer auch. Na, bei uns hat man gesagt, ihr könnt es eh, macht's einfach. Und ich bin da immer so ein bisschen bei Ö3 zwischen den Welten hin und her gewandert, weil die Musicbox war sozusagen die intellektuelle Abteilung, die progressive, und das restliche Ö3 war mehr der Kommerzsender. Aber mich hat weder das eine noch das andere abgeschreckt.
Für uns Buben und wahrscheinlich auch für die Mädchen war die Musicbox der Nabel zu Indie. Das haben wir damals eigentlich noch Underground genannt, kann mir noch dunkel erinnern. Aber wie war das für euch als SendungsmacherInnen? Das wollt ihr immer schon mal irgendwie spüren. War es ja so wirklich ein bisschen eine Community oder war das ein Kommen und Gehen? Und man hat halt gewusst, okay, da gibt es den Dulla und da gibt es dann den Ostermeier und da gibt es den Werner Geier und alle möglichen Leute. Relativ viele Männer, relativ wenig Frauen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob die Angelika Lang da irgendwie eingebunden war. Zumindest als Stimme, glaube ich, war sie auf jeden Fall eingebunden.
Aber ja, sie kam später dazu, aber es gab schon noch Frauen. Es gab von der Hermian Berger bis zur Doris Glaser, von der Marie-Claire Messinger. Also es gab schon Frauen auch, die sich aber offensichtlich weniger über diesen Nerd-Kram Popkultur drüber getraut haben, sondern immer mehr so für Literatur und Kultur, Hochkultur und was weiß ich, zuständig waren, beziehungsweise moderiert haben. Also von der Moderation her zum Beispiel war es relativ ausgewogen. Aber du hast schon recht, ja, die 70er Jahre und die damalige Popmusik und Popkultur war natürlich stark männerlastig, ja.
Ich wollte gar nicht so sehr in die Richtung, sondern ich wollte mal wissen, wie war das für euch? War es ein bisschen eine Community, eine Clique, wie man damals wahrscheinlich gesagt hat, oder war es ja schon eher Einzelkämpfer, die gekommen und gegangen sind? Also ist Gröbchen dann mit Miesgang und mit Dulla auf ein Bier gegangen?
Geier, Blumenau und ein paar andere quasi in einem Rutsch da hineingerutscht sind, hat man sich schon, ich würde jetzt das nicht Clique nennen, aber hat man sich schon als gleichgesinnt und als gleichrangig empfunden. Das heißt, es war natürlich eine kleine Armada und auch ein bisschen eine Generationenablöse bei der Musicbox. Ja. Also schon unter den Fittichen vom Wolfgang Koos und vom Michael Schrott und dann später auch vom Rainer Rosenberg. Das waren die 70er Jahre geprägt haben. Wir waren sozusagen für die 80er Jahre zuständig. Und so Leute wie der Werner Geier, der hat ja dann das auch wirklich schwerpunktmäßig gemacht. Also der hat dann kaum mehr etwas anderes gemacht, während ich ja als Ö3-Redakteur sozusagen immer gerne Ausflüge zur Musicbox gemacht habe und dort auch regelmäßig im Redaktionsteam war, aber auch andere Sachen. Also ich habe dann von Freizeichen bis Nachtexpress, du hast eh einige Sendungen aufgezählt. Also ich habe bei Ö3, außer dem Ö3-Wecker, fast alles gemacht. Ja, Radiothek zum Beispiel habe ich sehr gern gemacht, das war so ein Samstagmagazin. Und das war natürlich insofern interessant, weil für die Ö3ler war immer der Musicbox-Heini, der sozusagen da in seinem Elfenbeinturm angesiedelt war. Und für die Musicboxler war ich wieder der Ö3-Heini, der auch alles andere gemacht hat. Da war ich insofern ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung, weil die anderen sich dann doch eher konzentriert haben auf bestimmte Dinge. Der Martin Blumen hat dann auch Zickzack gemacht. Und ja, viele sind dann auch mit dem Wolfgang Koos zum Beispiel zu Ö1 partiell rübergewandert, zu Diagonal und solchen Dingen. Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Frage auch beantworten wirst. Interessieren wird's, wie, wer war denn dein Lieblingskollege bei der Musicbox? Dein Buddy?
Naja, Buddy. Also den Martin Blumenau kannte ich ja schon von der Zeitung her. Der hat sich da irgendwann mal beworben und hat gesagt, ihr macht da ein lässiges Ding, ich würde gerne mitmachen. Und den Werner Geier habe ich eigentlich auch so kennengelernt, weil der hat einmal angerufen und hat gefragt, ja, wer hat denn diese Plattenrezension geschrieben da unter dem Namen Citizen Quartz? Und ich wollte ein bisschen verbergen, dass ich ja nur wenige Leute war bei dieser Zeitung und habe immer wieder irgendwelche Pseudonyme erfunden, unter anderem Citizen Quartz. und unter diesen Pseudonymen halt Kritiken und Artikel geschrieben. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, das bin eigentlich ich. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, dann kam er irgendwann und hatte, glaube ich, eine Cure-Platte unter dem Arm, wo A Forest drauf war. Ich glaube, das ist die zweite Cure-LP. Und hat mich gefragt, ob ich das kenne. Und ich kannte es damals noch nicht. Er war halt so ein Spezialist, wirklich schon für britische und amerikanische New Wave, ja. Und ich habe aber zu der Zeit noch, also ich habe schon auch Fehlfarben und deutsch-amerikanische Freundschaft und so weiter gehört, aber gleichzeitig auch Tradiwaberl und Manfred Manns Earth Band und solche Sachen, wo er sich, glaube ich, eher distanziert hätte. Aber ich war da eher eklektisch unterwegs und er war dabei, der über britische Medien und über seine Kanäle super gut informierte und ganz am Punkt befindliche zukünftige Musicbox-Redakteur schon.
Er war ja sehr streng, finde ich. Also ich habe immer ein bisschen Angst gehabt vor ihm. Im echten Leben ja, nämlich aber, auch, aber es war ja eine schöne Angst. Es
wenn
war
man
ja
ihn kannte, also er war eigentlich sehr weich. Hm. Also streng war er nicht, der Blumenau war streng.
Ja, Blumenau war natürlich ganz offiziell streng, ja. gut, davon hat er ja quasi auch, also das war ja im Radio deutlich nachzuhören.
Ja, das war auch sein Image, ja, das stimmt.
Kommen wir mal zur Printgeschichte, was vielleicht gar nicht alle wissen, also du warst freiberuflicher Journalist, bist eigentlich bis zu einem gewissen Grad immer noch freiberuflicher Journalist, hast unter anderem im Profil geschrieben, in der Zeit, in der Weltwoche, im Standard.
Ja, ich mache es inzwischen wieder öfter, ja, weil ich bemerke, dass der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, tatsächlich der Journalismus ist, ja. Also nichts gegen das Musikbusiness und gegen Label betreiben und was immer ich auch so gemacht habe, A&A-Beratung und so weiter in meinem Leben. Aber die journalistische Seite, die ja ein Privileg ist, ja, zumindest habe ich das immer so empfunden, du hast Zugang zu Menschen und zu Themen, wo dir die Tür aufgemacht wird. Außer du bist Investigativjournalist, dann wird sie vielleicht wieder zugemacht. Aber
das war ja noch gar nicht meine Frage, Herr Gröbchen. Die Frage war, von all deinen Printgeschichten, was davon sollte ich nachlesen, weil es erstaunlich gut gealtert ist? Und welche dieser Medien, die ich da aufgezählt habe, und da wären noch zahlreiche zum Aufzählen von Datum, Falter, Wiener Zeitung, welche dieser Medien hast du tatsächlich noch im Print-Abo? Fangen wir mal mit dem journalistischen Meisterwerk an, das gut gealtert ist und das man jetzt den jungen Menschen noch weiterschicken könnte.
Das ist eine gute Frage, weil vieles, was tagesaktuell geschrieben wurde, oder sagen wir zumindest Wochen- oder Monatsaktuell, sich heute vielleicht ein bisschen kurios liest, auch etwas, was Prognosen und solche Dinge beinhaltet oder Bewertungen, die man heute vielleicht ganz anderes sieht. Was habe ich noch abonniert überhaupt? Ich habe den Falter noch abonniert. Ich habe die Sonntagspresse abonniert, ich habe ja auch eine Zeit lang für die Presse den Maschinenraum geschrieben als Kolumne, den ich immer noch schreibe, allerdings jetzt, das ging dann über zur Wiener Zeitung und dann gab es so ein Nachfolgeprodukt, das heißt Feuilleton, aber ich ahne, dass es auch nicht mehr ewig existieren wird. Also Printprodukte ist schwierig. Aber man kann, wenn ich schon diese Maschinenraumkolumne zum Beispiel erwähne, die beschäftigt sich im weitesten Sinn mit Technik aus der Sicht eines Konsumenten, also nicht eines Maschinenbauingenieurs oder eines wirklichen Experten für künstliche Intelligenz oder was immer auch, sondern aus Sicht eines Konsumenten, weil ich das immer auch spannend gefunden habe. Ja, ich bin vielleicht eine Spur gescheiter oder eine Spur informierter hier als der Durchschnittskonsument, weil ich ja auch dann ein bisschen nachlese und nachrecherchiere. Aber der Zugang ist derselbe, nämlich was bringt mir das? Warum ist das so lästig? Warum funktioniert das nicht? Kann das überhaupt was oder kann es nichts und so weiter? Also das war so der Ansatz dieses Durchmessens der Technikwelt. Und das gibt es zum Nachlesen zum Beispiel auch in Buchform. Ja. Das ist beim Millener Verlag vor, ich glaube, 3 Jahren sind gesammelte Kolumnen erschienen. Ja. Das verkauft sich nicht sonderlich gut, klarerweise, weil die Kolumnen, glaube ich, kann man online immer noch nachlesen, wenn auch das Archiv zum Beispiel der Wiener Zeitung nur mehr schwer zugänglich ist. Aber gelegentlich blättere ich noch drinnen und da steckt zu viel an Entwicklungen drinnen, die man erst heute sozusagen in voller Blüte oder zumindest ansatzweise Blüte sieht. Von Social Media bis Quantentechnik, von künstlicher Intelligenz zum Beispiel ist ein interessantes Thema, ja, weil das so explosionsartig mit ChatGPT aufgetaucht ist für den Durchschnittskonsumenten. Ja. Vorher war das so Abstraktum. Ja. Ich habe schon in den 80er Jahren für die Musicbox Interviews gemacht mit dem Robert Trappel, der damals die Figur war zum Thema Artificial Intelligence in Österreich, der, glaube ich, immer noch ein Fachmann ist, mit schon weit über 90. Aber das war ein Science-Fiction-Thema. Ja. Und heute schreibst du deine Artikel quasi mit dem großen Bruder an deiner Seite.
So, wir springen zum nächsten Punkt in deiner Biografie. Du hast schon erwähnt, du warst dann eben auch für die Musikkonzerne zuständig, für BMG, für Warner und für Universal. Jetzt hast du der Musikindustrie eigentlich beim Dahinsiechen zuschauen müssen und dann machst du mit Monkey ausgerechnet dein eigenes Label. Mit welcher Erwartungshaltung?
Also dröseln wir das ein bisschen auf.
Ja. Ich weiß, sie stirbt gar nicht wirklich,
die Musikindustrie. Ich habe irgendwann nach 12 Jahren Radio beschlossen, das ist hochinteressant und hochgeachtet und man kann gut Geld damit verdienen, nämlich damals noch mehr als freier Mitarbeiter als heute, so wie das im Journalismus insgesamt ist. Aber war es das jetzt? Also ist das alles? Ja? Und mich hat natürlich immer die Musikindustrie auch fasziniert und ich wollte einfach mehr darüber wissen. Und ich habe damals zum Markus Spiegel gesagt, der Markus Spiegel war der berühmte Falco-Entdecker, der ein wirklich erfolgreiches Indie-Label über Jahrzehnte hinweg betrieben hat, nämlich Gig Records. Und also Gig Records war die Heimat von Falco bis Kutzpe, von Stefanie Werger bis Oskar Werner, da gab es dann auch irgendwelche Sprechplatten etc. Der hat eine wirklich hohe Trefferquote gehabt und damit ein erfolgreiches kommerzielles Indie-Label geführt und über lange Jahre eigentlich das einzige, weil es gab nur ein paar kleine alternative Labels, es gab die Extraplatte etc. etc. Aber die Adresse war eigentlich Markus Spiegel und ich bin zum Markus Spiegel hingegangen und gesagt, ich würde gerne mal einen Blick hinter die Kulissen der Musikindustrie werfen. Sagte, ja, komm zu mir. Du bist jetzt mein A&R-Direktor und Marketing-Direktor und was immer auch, was in der Realität bedeutet hat, dass ich sofort ungefähr nur mehr die Hälfte verdient habe von dem, was ich im ORF verdient habe. Aber ich wollte es wissen und das habe ich, glaube ich, für den Markus 3 Jahre lang gemacht, ja, vom Musical Grease bis hin zu, ich habe dann auch mit dem Werner Geier zum Beispiel dieses Uptight-Label dort aufgesetzt.
Das ist ja sehr wunderschön, muss man sagen.
Also einerseits die Sachen, die den Spiegel interessiert haben, da war eben auch Musical und solche Dinge dabei. Und andererseits habe ich begonnen, sozusagen eigenen Vorstellungen nachzugehen. Insofern so erfolgreich, ich habe zum Beispiel eine Compilation-Serie erfunden, die hieß Flieger. Also diese Flieger-Compilations, die nichts anderes waren als so eine Art Greatest-Hits-Programm der neuen deutschen Welle, deutscher und österreichischer Provenienz, die haben erstaunliche über 100.000 Stück verkauft. Und dann kam ein Anruf aus Deutschland und damit bin ich Richtung Warner Special Marketing nach Hamburg.
Ja, und die Frage war ja jetzt, hast du trotzdem mitverfolgt? Also es ging natürlich nach oben, man hat gutes Geld verdient und irgendwann ging es dann eben schön langsam nach unten.
Naja, auf hohem Niveau.
Ja. Also, gut, aber irgendwann merkte man schon, okay, was weiß ich, Napster und solche Sachen, das könnte schon gefährlich werden. Und du gehst dann her und denkst da, hurra, dann, wenn das so ist, ja, wenn das immer schwieriger wird, Platten zu verkaufen, weil jede Band kann dir davon erzählen, wie schwierig das mittlerweile ist, Platten zu verkaufen. Und von CDs reden wir gar nicht mehr. Ich habe beim Plattenflohmarkt einmal versucht, CDs zu verkaufen. Die Leute lachen die eher aus. Und du gehst her und machst ein Label auf. Was ist die Erwartungshaltung von Monkey?
Trotz aller Widrigkeiten doch die eine oder andere Perle im Sumpf zu finden. Lass mich kurz nochmal den Step zurück machen. Okay, ich war dann in Hamburg und später dann auch in Berlin bei den Majors. Also zuerst bei MCA, bei Warner, dann bei Universal. Dann hatte ich auch ein Angebot von Sony, habe eine Zeit lang für Sony gearbeitet. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ich mich ja auch immer als eine Art Beobachter dieses Geschäfts und dieser Maschine verstanden habe. Da war sozusagen der Journalist in mir noch aktiv. Ich kann mich erinnern, ich habe für die Zeit damals einen Artikel geschrieben über das damals sehr neue Phänomen MP3 und die ersten Online-Tauschbörsen, Soulseek und Napster und so weiter. Und das war, glaube ich, im Jahr 1998 oder 97, ich weiß es nicht mehr. Weil mich Leute darauf aufmerksam gemacht haben, was du da verkaufst oder was ihr da verkauft, das gibt es eh alles gratis im Netz. Ja? Und es war ein Underground-Phänomen damals und ich habe in der Zeit einen größeren Artikel geschrieben drüber und habe einen, glaube ich, indischen Digitalpropheten zitiert, der gesagt hat, das wird für die Musikbranche die Wirkung einer Atombombe haben. Und dann kam in der Woche drauf, nachdem dieser Artikel erschienen ist, kam mein damaliger Chef, Heinz Sanibol, ein sehr verdienstvoller Mann, und hat gesagt, Gröbchen, was schreibst du da? Das ist doch totales Nerdzeug. Was heißt hier Wirkung einer Atombombe? Wir sind die stolze Musikindustrie. Dieses Computerzeug, da sollen sich halt irgendwelche Freaks die Raubkopien und Raubpressungen und Piraterie hat es immer gegeben, aber das wird uns nicht weiter betreffen. Und ich habe gesagt, du irrst. Und tatsächlich, sage ich mal, war es durchaus für eine Zeit lang hat so ausgeschaut, als würde die stolze Musikindustrieflotte direkt in den Abgrund rauschen, weil sozusagen plötzlich Musik vom Träger losgelöst war und man einfach frei damit umgehen konnte. Ja? Der Bezahlweg abgeschaltet war quasi oder nicht beachtet wurde, sagen wir so. Wir wissen natürlich heute, 20 Jahre später wieder, so ist es auch nicht gekommen. Ja. Es kam dann Apple, es kam der iPod, es kamen die legalen Streaming-Angebote, es kamen Download-Möglichkeiten, Kauf-Downloads und so weiter und so weiter. Heute steht die Musikindustrie bei weniger Aufwand besser da als damals. Ja. Aber das konnte man im Jahr 2000, 2005 nicht so richtig abschätzen. Und warum ich damals ein Label gegründet habe, also wir haben die Firma Monkey im Jahr 2000 gegründet, das war zunächst einmal nur ein Promotion-Vehikel, und haben dann aber begonnen, auch spätestens 2005, glaube ich, tatsächlich auch Tonträger zu veröffentlichen, also CDs und später auch Vinyl. Inzwischen bieten wir es natürlich auch auf Streaming-Plattformen an, wenn wir etwas unter Vertrag nehmen. Naja, weil ich nichts anderes gelernt habe. Nein, also das Faszinosum-Label, das mag heute nicht mehr ganz so verständlich sein wie damals. Aber ich bin ja aufgewachsen mit tollen Labels, mit Factory, mit Mute, mit Gig Records, mit whatever. Ja.
Sub Pop, das war noch unbedingt
dabei. Ja, das waren stilbildende Biotope. Und letztendlich wollte ich auch sowas in der Art machen. Obwohl der Werner Geier, der ja ein eigenes Label eben schon in den 90er Jahren hatte, Uptight, gemeinsam mit dem Rodney Hunter, irgendwann zu mir gesagt hat, es gibt nichts Faderes, wie ein Label zu machen.
Aber er hat ein paar wirklich großartige Platten produziert, also EPs, denke ich, habe ich hauptsächlich in meiner Sammlung von Uptight.
Werner Geier hat immer leicht zum Understatement geneigt. Ja.
Naive Frage, aber ich kenne mich da halt nicht so gut aus. Wie ist das mit Spotify? Habt ihr dann als Label mit denen einen Deal oder hat die Musikindustrie als Ganzes mit denen einen Deal oder habt ihr gar keinen Deal? Warum kann ich dann Songs von Molden und so weiter auf Spotify hören, die bei dir erschienen sind? Wie läuft das eigentlich?
Man hat einen Digitalvertrieb. Das heißt, du hast immer einen sogenannten Aggregator, der sich darum kümmert, dass das in den richtigen Formaten und so weiter den Spotifys dieser Welt, die sind ja nicht allein auf weiter Flur, geliefert wird und der da auch mitverdient. Also du hast wieder mal einen Middleman, also quasi wie einen physischen Vertrieb, der sich um CDs und Schallplatten kümmert und die in die Geschäfte bringt, gibt es also das auch im digitalen Bereich. Als Einzelkünstler hast du es, glaube ich, bis heute relativ schwer, direkten Zugang zu Spotify und Co. zu finden, obwohl es auch einzelne Aggregatoren gibt, die quasi hier so ein bisschen das Klein-Klein-Business auch machen, also auch irgendwelchen Amateuren und so weiter, die Gelegenheit geben, auch ihre Musik auf diesen Plattformen zu veröffentlichen. Man muss ja dazu sagen, für eine bestimmte Generation und für bestimmte Klientel existiert Musik ja überhaupt nicht mehr, wenn du es nicht auch auf Spotify mit all seinen Fragwürdigkeiten und Widrigkeiten veröffentlichen würdest. Ja? Also das, was wir immer noch machen, und ich mache das ehrlich gesagt sehr gern, dass wir zum Beispiel Vinyl, also Schallplatten in relativ geringer Auflage veröffentlichen, das ist für die Obskurantentum. Ja? Also wenn jemand gewohnt ist, dass er über sein Handy Musik streamt, der weiß oft gar nicht mehr, wie ein Schallplattenspieler zu bedienen ist. Obwohl natürlich viele junge Leute das wieder reizvoll finden, dass es eben nicht so ist, wie es eben alle machen, sondern sie haben dann eine kleine Schallplattensammlung daheim oder so. Ja? Auch Kassetten sind wieder im Kommen. Mhm. Kurios, kurios.
Naja, und ich habe auch gerade gestern gelesen, dass die Musikindustrie 2024, glaube ich, global ein Plus geschrieben hat und auch in Österreich. Wie immer das geht. Mir kommt ja vor, man sagt den Künstlern und Künstlerinnen, sorry, es geht uns so schlecht, ihr könnt jetzt leider nur mehr ein paar Cent verdienen, aber in Wahrheit geht es ihnen gar nicht so schlecht. Kann das sein?
Es geht ihnen definitiv nicht schlecht. Es geht ihnen eigentlich besser denn je. Also dieses Gejammer, das ist so Stand 2015, würde ich sagen. Und selbst da hat man ja schon den Aufwärtstrend bemerkt. Das heißt, die Zuwachsraten sind immer noch enorm. Die Musikindustrie verdient heute mehr denn je, weil ja auch die sogenannten Produkt- und Handlingkosten deutlich geringer geworden sind. Du musst heute nicht mehr von einem Hit 200.000 CDs pressen und in Lastwagen durch die Republik karren, ja, bis zum letzten Händler irgendwo im vorletzten Ort. Das heißt, es entfällt Produktion, physische Lagerung, Retournierung und so weiter und so weiter. Und mit den Rechten an der Musik, ja, die heute über die Streaming-Plattformen milliardenfach gestreamt werden, da klingelt ja ständig die Registrierkasse. Ja? Obwohl du sozusagen, ich würde nicht sagen, keine Arbeit mehr damit hast, aber weil Marketing und der ganze E&A-Prozess und so weiter, das ist ja nach wie vor wesentlich. Ja? Aber eigentlich ist es so ein bisschen ein imaginäres Business geworden. Ja? Also wenn du die Früchte der Inspiration und der Kreativität erntest und einfach sozusagen in diese Digitalschubladen hineinlegst, ja, danach klingelt immer nur die Kasse.
Ich bin ja ein bisschen King of Gossip da in der Haubendorfer Redaktion. Springen wir noch ganz kurz zu den Major-Labels. Ist mir gerade so spontan eingefallen, die Frage, was war denn da die größte, sensationellste, coolste, super tollste Band oder Künstlerin, Künstler, die du da betreut hast, mit denen du da zu tun gehabt hast? Also bist mit Mick Jagger auf...
Du meinst jetzt bei den Majors oder bei den eigenen
Labels? Bei den Majors. Eigenes Label ist Liebe und Freundschaft.
Bei den Majors, sagen wir so, dieses Label wurde auch gegründet, weil ich natürlich gemerkt habe, wenn du Treffer landest, ja, dann kannst du auch davon leben. Ja. Und ich glaube, es gäbe das Label Monkey auch nicht mehr, wenn ich nicht nach wie vor noch Tantiemen aus bestimmten Dingen bekäme. Das ist vor allem die Gruppe Seed. Die haben wir in Hamburg noch, na, oder in Hamburg, na, es war schon in Berlin entdeckt. Das war eine recht undergroundige Reggae-Dub-Truppe, die damals auch nicht deutschsprachig gesungen hat, sondern so eine kuriose Mischung, zum Teil Englisch, zum Teil Französisch, zum Teil auch mit deutschen Brocken drinnen. Und wir haben uns damals unterhalten mit der Gruppe. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, das gibt es ja millionenfach weltweit und wer braucht Reggae aus Deutschland? Ja? Aber wenn ihr es mit deutscher Sprache versuchen würdet oder wenn ihr nur darauf setzt, dann könnte das klappen. Und die Botschaft ist angekommen und ich glaube, 3 Wochen später standen die mit Dickes B im Haus. Ja? Und Dickes B hat sofort gezündet. Ja? Also der Erfolg von Peter Fox und von Seed ist damals sozusagen, sind, will man das jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, aber in einem kleinen Teil auch die Weichen gestellt worden. Ich habe sie auch dann damals direkt zu Warner gebracht, die auch entsprechende Marketing-Power hatten, was ja für eine lokale Underground-Gruppe auch immer noch ungewöhnlich war. Aber ich hatte schon vorher ein ähnliches Beispiel und deswegen hat man mir das auch geglaubt. Ja? Weil einem E&A muss man ja immer etwas glauben. Der kommt und sagt, seien's das, haut's da euer Geld rein, das wird was. Ja? Und alle schauen einmal skeptisch und denken sie, was will der da mit dem Zeug? Ja, das kann nie was werden. Aber das ist eben die Kunst, das ist die sogenannte goldene Nase des E&A-Managers. Und ähnliches ist mir ein paar Jahre davor geglückt mit den absoluten Beginnern, später Beginner, weil die waren bei einem kleinen Label, das immer noch existiert in Deutschland, bei Buback unter Vertrag. Buback schon eine Anspielung, also so linke Underground-Szene, ja, und deutschsprachiger Hip-Hop. Das war noch ein relativ neues Thema. Da gab es auf weiter Flur fast nur die Fanta 4. Und ich habe natürlich gewusst, es kommt, das Thema. Ja, das ist fast unausweichlich. Also einerseits hat Hip-Hop längst international gezündet. Also es bräuchte nur etwas, und die Fantastischen Vier waren natürlich ein Beispiel dafür. Es bräuchte nur etwas, was gewitzt mit deutschen Texten umgeht und die Musik sozusagen auch nutzt, dann wird das funktionieren. Ja? Aber du musst natürlich auch immer wieder against all odds alle überzeugen. Und ich kann mich erinnern, ich habe meinen damaligen Chef, eben den Heinz Sandelbohl, dazu gebracht, dass er der hat mir dann für verrückt erklärt, ja, dass er in irgendwelchen Gummistiefeln über irgendwelche Felder hatscht und mitten irgendwo in einem Zelt in einem norddeutschen Ort sich die Beginner anzuschauen. Und ich habe gesagt, bitte seien's die, ja, weil die sind die Gruppe. Ja. Das Talent von Eisfeld und so war offensichtlich. Die mussten aber auch erst überredet werden, weil wir waren ja der böse Major. Ja. Die kamen wirklich aus einer total selbstbewussten Indie-Szene. Aber es hat irgendwie gefunkt und geklappt. Und dann war der Vertrag unterschrieben und so. Und ich kann mich erinnern, der damalige Finanzchef des Konzerns kam zu mir und hat gesagt, du wirst da wirklich, weiß ich nicht, 80.000 Euro reinstecken oder so, was aus heutiger Sicht eher ein witziger Betrag ist. Sage ich, ja, warum? Ja, du hast da man musste immer so ein Formular ausfüllen, was man denn für Verkaufserwartungen hat, ja. Und dann habe ich reingeschrieben, ich glaube 15.000 Stück oder so oder 50.000 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und er hat gesagt, also mehr als 10.000 wird das nie verkaufen. Ja. Bist du dir da sicher? Und dann musst du halt hergehen und sagen, ja, ich bin mir sicher, also macht's das. Ja. Ich habe ja auch genug Flops geliefert, ja, so ist es ja nicht. Und dann hat es gezündet. Und dann war es aber so, dass die Beginner sozusagen, du merkst ja sofort, wenn etwas flutscht, wenn etwas die Unterstützung von Medien hat, wenn es gut in den Zeitgeist passt, wenn die Leute eigentlich fast schon warten auf so etwas. Und dann hat nur mehr sozusagen der letzte Stein in diesem Bild, Mosaikstein in diesem Mosaik gefehlt. Und das war sehr witzig, weil sie haben einen Song daraus gemacht. Ich bin zu ihnen hingegangen und habe gesagt, geh, macht's doch so irgendwas wie ein Liebeslied. Und die haben natürlich die Parodie drauf gemacht oder das irgendwie sozusagen ironisch oder auch zynisch aufgenommen, so nach dem Motto, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Ja? Was aber natürlich ein super cleverer Trick war, weil dann waren sie plötzlich von Bravo bis zur Bild-Zeitung auch überall drin. Und natürlich ist das die Breite, die du dann auch mit Pop erreichen willst. Ja? Also du verkaufst dann eben statt 50.000 CDs, verkaufst 500.000. Ja? Und bei den Beginnern ist das wunderbar gelungen. Und das ist ja auch für einen A&R-Manager, und so verstehe ich mich auch heute noch ein bisschen, die Krönung, wenn du etwas, was du selbst gut findest und was du selbst als qualitativ hochwertig einschätzt und was dich selbst begeistert, auch wirklich in die Massen hineinverkaufen kannst. Ja?
Er hat Jan Delay mitentdeckt. Wahnsinn. Hochachtung, Herr Gröbchen.
Ja.
Ich meine, Jan Delay wäre wahrscheinlich ohne dich auch groß geworden, aber du hast ihm geholfen. Das ist doch schön.
Ich bin mir sicher, dass sowohl Jan Delay wie auch Seed,
vermutlich,
also Peter Fox, ja, dann groß geworden wären, weil die einfach genug an Selbstbewusstsein und Eigendefinition und an, also die brauchen keinen A&R-Manager, der ihnen erklärt, was sie denn tun sollen. Sie tun es eh. Aber du musst trotzdem den richtigen Kick zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort geben und bist dann oft schon auch mitverantwortlich dafür. Ja.
Weil ich gesagt habe, Hochachtung, Herr Gröbchen, kommt meine nächste Frage. Ich habe zwei Podcasts gehört, bei denen du zu Gast warst, und auffällig, beide Hosts haben dich gesiezt und dich als Ikone bezeichnet. Passierte das öfter, also beim Spar an der Kasse vermutlich nicht, aber passierte das öfter, dass du das Gefühl hast, puha, da kommt irgendwie Verehrung rüber, die vielleicht dann ja mal passt und mal ein bisschen too much ist?
Ja, sie ist sicher too much. Ja. Das ist leider auch eine Frage des Alters. Ja. Weil natürlich, also ich war zum Beispiel bei einem Podcast zu Gast, ja, da ging es dann um Lieblingsplatten oder so, und dann taucht halt, weiß ich nicht, Falco oder so irgendwas auf, und dann sagst du, ja, aber der Falco ist ja bei mir daheim gesessen und hat sich auf meiner Anlage die und die Platten angehört. Ja, und die sagen, was, du hast Falco gekannt? So, also das ist der Zeit geschuldet und dem Alter. Es ist halt so, ja. Und ich mache aber da kein großes Hehl oder so daraus. Ja, also es gibt ja heute noch Verleger und Manager, die laufen damit herum, dass sie irgendwann einmal dem Wolfgang Ambros irgendeinen Verlagsvertrag unter die Nase gehalten haben und halt den Hofer verlegen und davon seit über 50 Jahren profitieren. Ja. Wenn du dann den Wolfgang Ambros darauf ansprichst, dann sagt er, ja, ich habe damals nicht gewusst, was ich tue, ich habe das halt unterschrieben. Ja. Also wie weit das sozusagen Karrierebegleiter oder Karriereweichensteller sind, sei dahingestellt. Aber ich würde sagen, die wechselseitige Befruchtung, das ist ja auch das wirklich, wirklich Spannende in diesem ganzen Gewerbe.
Einmal noch zu deinem Label und dann zu anderen Facetten deines Schaffens. Also mir kommt vor, die Quantität in Sachen Bands und Indie und auch Nicht-Indie ist unendlich groß. Ich kriege da jede Woche, ich weiß nicht wie viele Mails von irgendwelchen PR-Agenturen oder Künstlern und Künstlerinnen. Wie läuft das bei Monkey? Wie suchst du oder wie sucht ihr die Artists aus? Wie schwer ist es dann, Überblick zu behalten? Ich meine, ihr habt einen gewissen Fokus, der macht es vielleicht ein bisschen leichter, aber ganz einfach
ist
es
nicht. Wir haben diesen Fokus eben nicht.
Okay.
Also ich hab eigentlich keinen Fokus. Wir sind kein.
Naja, aber Seed würde es jetzt nicht mehr machen.
Oder? Oder eine Nische oder was spezialisiertes Label. Ja. Also ich, natürlich mache ich Dinge, die mich persönlich begeistern, aber ich mache auch Dinge, wo ich sage, könnte was sein, könnte was werden. Ich mache auch Dinge manchmal aus reiner Sympathie oder als, weil ich mir denke, wird nichts schaden. Ja. Also. So, sagen wir so, es gibt natürlich sozusagen ein unteres Level, an wo du eine Grenze einziehst und sagst, das muss ich jetzt nicht machen. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, der Ernst Molden hat mir mal vorgeschlagen, so eine Techno-Version von Abracadabra. Ja, das habe ich mir angehört und mir gedacht, das ist ja richtige Bierzeit-Musik. Wusste natürlich aber als Verleger, ja klar, aber das bringt Kohle. Ja. Habe mich gewundert, dass der Ernst sowas überhaupt nur zulässt, ja, weil die müssen ja, die das produziert haben, müssen ja anfragen, die haben Original-Samples verwendet. Ich finde es aber heute sogar ganz witzig, obwohl meine erste Reaktion Befremdung war, im Sinn von, was, ist das jetzt ernst gemeint oder was? Ich habe gelernt über die Jahre und Jahrzehnte, dass vieles, was man im ersten Moment nicht besonders oder was einen irritiert oder verstört, oft nachhaltiger wirkt und besser greift im Laufe der Zeit, als das, was man relativ rasch gut findet, aber auch relativ rasch wieder vergisst. Ja. Das heißt, du hast schon recht, ich meine, die Streuung zum Beispiel von Monkey, wir existieren jetzt 25 Jahre lang und machen, glaube ich, seit ungefähr 20, 22 Jahren auch Tonträger und Alben und veröffentlichen eben als Label auch. Die ist seltsam breit, aber das ist auch der Überlegung geschuldet, dass ich eben nicht so als eins dieser Indie-Nerd-Labels rüberkommen möchte. Ja, ich habe selbst eine sehr große Bandbreite an Dingen, die mich interessiert. Und lasse damit vieles zu. Ja. Natürlich gibt es dann, dafür hat man dann auch wieder Sublabels, also Schalter zum Beispiel, wo ich sage, da kommen jetzt aber dezidiert nur Dinge, die mir aus irgendeinem persönlichen Impetus taugen. Was aber natürlich wieder die Gefahr in sich birgt, dass es dann dein eigenes Nerd-Label wird, im Sinn von, da veröffentlicht der Herr Gröbchen irgendwelche Wave-Sachen aus den 80er Jahren oder so, was soll der Blödsinn? Ja. Aber dafür gibt es auch wieder eigene Sammler- und Käuferszene, muss man auch sagen. Also wenn ich einen Wiener Blutrausch-Sampler aus dem Jahr 1979 wieder veröffentliche, dann findet das oft mehr Aufmerksamkeit oder mehr Käufer, als wenn ich jetzt einen ganz heißen heutigen Act präsentiere, weil die sagen, ja, eh nicht schlecht, aber da gibt es noch 400 andere. Was übrigens das Problem der jetzigen Musikszene ist. Die Dinge erschlagen sich gegenseitig.
Du, entschuldige die etwas ungelenke Frage, aber bei all diesen Tätigkeiten im Musikbusiness hast du selbst nie wirklich musikalische Spuren hinterlassen oder hat Wikipedia da was übersehen?
Es gibt, glaube ich, ein einziges Copyright, in dem ich als Autor mit drinstehe, nämlich von einer ganz obskuren Gruppe namens The Free Electric Band. Featuring Marvin Minsky. Also wenn du auf Discogs schaust, bin ich da neben zwei anderen, dem Gerhard Potuznik und dem Franz Dorfner, der leider schon verstorben ist, genannt Gröbchen als Autor. Und das war nichts anderes als der Versuch, auch eine interessante Episode, weil das auch so eine frühe Weichenstellung war. Ich habe ja für den Markus, also noch bevor ich für den Markus Spiegel gearbeitet habe, hatte ich viel mit ihm zu tun. Also ich kenne ihn seit Anfang der 80er Jahre eben aus dieser Falco, Tradiwabbel und sonstigen Blase heraus. Und der hatte einen Mitarbeiter namens Peter Rauhofer. Und Peter Rauhofer war ein DJ, der dann später auch nach New York gegangen ist und dort wirklich auch wieder sein eigenes Label gemacht hat und wirklich eine Szeneberühmtheit wurde. Und der ist damals Anfang der 90er Jahre hergegangen und hat eine Platte initiiert. Und ich sage wirklich, Platte, also eine Schallplatte, gab es dann auch als CD, aber es war wirklich das Format, war damals noch die Schallplatte. Die hieß Danube Dance. Und Danube Dance ist eine Compilation, die damals sozusagen the most successful oder the most significant DJs of this time aus Wien versammelt hat. Und da waren zum Beispiel das erste Mal Kruder und Dorfmeister oben, ja. Allerdings in unterschiedlichen Partien. Da war der Kruder und dort war der Dorfmeister. Hat auch der Werner Geier begonnen, seine ersten musikalischen Schritte zu machen oder als Produzent. Und ich war eben auch nicht faul und habe gesagt, okay, ich kann zwar keine Musik machen, ich kann nur sehr dilettantisch Gitarre spielen, aber das braucht die Welt nicht. Aber mit dem Herrn Potuznik und dem Herrn Dorfner bin ich hergegangen und habe gesagt, wir machen jetzt einen Dance-Track, der so ein bisschen patschert, ich sage jetzt mal, zwischen Pet Shop Boys und Frankie Goes to Hollywood war, mit der Stimme von Marvin Minsky, das war ein Forscher im Bereich Artificial Intelligence, die mir gesampelt haben, der durfte immer den Satz sagen, I love these little machines, oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war mein einziger wirklicher dokumentierter musikalischer Gehversuch. Ja. Aber ich meine, heute kannst du ja hergehen und ich habe mich auch schon gespielt damit und sagst der KI, was du dir denn eigentlich erwartest und was du gern hättest. Und die spuckt dir eine Minute später etwas aus, wo du sagst, jetzt machen wir noch drei und eine davon ist veröffentlichungswürdig.
So, jetzt springen wir in die Gegenwart. Erste Frage, das Getue um die Radiohead-Tickets, das du wahrscheinlich auch irgendwie mitverfolgt hast, findest du wie?
Habe ich mitbekommen, ja.
Ja, hast du durch den Prozess auch durchgequält oder ist da die Band eher wurscht?
Nein, ich hab Radiohead schon live gesehen und es ist nicht so, dass ich jetzt mich vor den Computer setze und wie ein Glücksritter hier versuche, irgendwelche Karten abzustauben. Viele machen das ja übrigens, um sie dann irgendwie wieder weiter zu verkaufen. Nein, ich hab die meisten der Acts, die heute teuer Karten verkaufen, egal ob das die Rolling Stones sind oder Radiohead oder wer immer auch, habe ich schon gesehen. Also nicht, dass ich nicht gern hingehen würde, aber erstens einmal bin ich dann eh oft privilegiert, wobei nicht bei Radiohead, aber ich kann ja sonst irgendwo anrufen und sagen, ich komme vorbei und schau mir das an, ja, und zahle auch dann kein Ticket, was ja schön ist. Aber bin da auch fauler geworden. Ja. Also ich muss heute nicht mehr zu jedem angesagten Konzert. Ja. Und ich schreibe auch nicht mehr als Journalist drüber. Das ist auch wesentlich. Ja.
Man müsste da ja eh nach Bologna fahren, mindestens. Kommen wir mal ein bisschen zum Maschinenraum. Du hast schon angedeutet, ja. Es gibt dieses Teil. Es gab das Teil in der Zeitung, mittlerweile in meiner Wahrnehmung hauptsächlich auf Facebook und im Netz. Wie entstand das Ganze? Und mir scheint ja, du schreibst eigentlich am liebsten derzeit über KI und Autos. Warum gerade diese zwei Themen? Oder habe ich mir geirrt und du schreibst am liebsten über Induktionsherde?
Also Autos mag ich tatsächlich. Ja, das ist natürlich auch vollkommen aus Zeit und Raum gefallen für viele. Wobei mich interessieren ja, ich fahre zum Beispiel wahnsinnig gerne Elektroautos, um das zu testen. Ich bin schon vor 15 Jahren die ersten Elektroautos gefahren, als es noch sehr exotisch war. Einfach um selbst zu testen und auszuprobieren, kann das was. Ja? Also man hört ja diese und jene Klagen und Reichweitenangst und Infrastruktur, wo betanke ich das und wie und was. Das probiere ich am liebsten selbst aus. Ja? Das sind nicht nur Autos, es kann auch ein Elektrofahrrad sein. Ja, mit einem bin ich mal so hingekracht, das war so ein Elektrorennrad mit unglaublichem Vortrieb. Da hat es mir dann gleich hingestreut, dann habe ich gleich so einen Schulterbruch gehabt. Also auch unter der Gefahr des persönlichen zu Schade kommens. Aber das mache ich gern. Ja. Also es gibt keinen tieferen Grund. Ja. Und die KI ist tatsächlich etwas, was mich einerseits enorm fasziniert, andererseits aber auch sehr irritiert. Ich sage immer, ich habe in meiner Jugend ich war ein riesiger Science-Fiction-Fan und habe also von Lem bis Strugatsky, von Ballard bis Philipp K. Dick alles gelesen damals, was nur ging. Das war so im Alter zwischen, ich sage jetzt mal, 12 und 25 oder was immer. Und vieles, was damals sozusagen wirklich Science-Fiction war und in weiter Ferne schien, wird heute in einer erschreckenden Weise Realität. Und zum Teil fast noch drastischer Realität, als es damals skizziert wurde. Und das ist wenn man sozusagen so eine Lebensspanne überblickt, schon auch ein Faszinosum, ja. Weil, was soll ich sagen, also ich bin kein Experte für KI. Also es gibt ja Fachleute, die sagen, in wenigen Jahren ist sozusagen die KI als Konstruktion intelligenter als die gesamte Menschheit. Ja. Und andere, die sagen, vergiss das, die KI ist überhaupt nicht intelligent. Ja. Das ist eigentlich nur eine Art große Mischmaschine, die alles an vorgefertigten Spuren, die man ihr einverleibt hat, irgendwie neu durchmischt und dann wieder ausspuckt und das halt sozusagen in Millionen Varianten und in Rasanz. Ja. Also zwischen diesen Polen selbst herauszufinden, was ist denn das jetzt eigentlich und was bedeutet es für uns und auch für die nächste Generation und die nächsten Generationen, das ist schon wahnsinnig spannend. Ja. Und ich selbst oszilliere dazwischen, ja, wie gesagt, Staunen und gleichzeitig Befremdung zwischen Begeisterung und Angst.
So, jetzt kommen wir noch zum Podcast-Thema, weil du bist ja immerhin Gast in einem solchen. Du hast mal im Netz geschrieben, Podcasts werden das Radio nicht killen, was ich im Übrigen auch annehme. Und fragst dann am Ende des Textes, sagen Sie bloß, Sie haben noch keinen eigenen Podcast. Ich darf die Frage weitergeben, warum gibt es keinen Maschinenraum-Podcast? Was ich allerdings gefunden habe, war irgendwie ein möglicherweise sanft entschlafener Autorevue-Bobcast.
Naja, der Autorevue-Podcast, das war da wurde ich mal angefragt, ob man denn überhaupt so etwas machen könnte. Ja, und da ging es auch um die Frage, um die technische Frage, können wir Musik einbauen? Also das war nur so. Es war vor ein paar Jahren, es gab tatsächlich auch nur sozusagen dieses eine Demo von mir, das ich nur so hingeschmissen habe, so im Sinn von, jetzt suche ich mir 15 Nummern zusammen, die mit Autos und mit Autofahren zu tun haben und habe irgendwelche launigen Begleittexte dabei, Moderationen, die dann auch darauf hingewiesen haben, dass es eben nur eine Art Dummy ist, ja. Es gab dann auch keine Fortsetzung, entweder, ich weiß nicht mehr warum, entweder haben sie es zu fad gefunden oder zu umständlich in der Rechteklärung oder keine Ahnung, vielleicht hat es überhaupt niemanden interessiert. Wobei das ja nach wie vor, also die ideale Podcast-Situation ist Autofahren. Mhm. Ja, ich selbst merke es ja, weil ich höre wahnsinnig viel. Ich sage, dieser Podcast könnte mich interessieren und das könnte mich interessieren und ich höre im Auto fast noch lieber als Musik, höre ich Podcasts, weil da habe ich, weiß ich nicht, vor 2 Stunden irgendwo hin, habe ich echt die Muße und die Konzentration, das wirklich zu hören. Wenn es mich fadisiert, springe ich auf den nächsten Podcast. Ja. Klick, machen jetzt viele. Nein. Und also insofern ist es schade, dass die Autorevue, aber die ist ja auch kein Musikmedium und leidet auch wie viele Medien heute unter immer stärker schrumpfenden Redaktionen und Mitteln. Also die brauchen dann nicht den Herrn Gröbchen noch dafür bezahlen, dass er ihnen da lustige Playlists zusammenstellt und dann zwischendurch auch noch seinen Senf dazu abgibt. Aber warum gibt es keinen Maschinenraum-Podcast? Ja, vielleicht gibt es demnächst einen. Signation habe ich schon dafür. Immer neulich gedacht, weil ich irgendwie zufälligerweise wieder, ich glaube, die ist gerade 50 Jahre alt geworden, Wish You Were Here von Pink Floyd gehört habe. Ja, eh ein ewiger alter Männerklassiker. Und da gibt es die Nummer Welcome to the Machine drauf. Die beginnt ja mit so Maschinengeräuschen, ja. Und das ist eigentlich die ideale Signation dafür. Also wer weiß, vielleicht kommt es dazu. Ich habe eine Zeit lang, weil ich war an Lounge FM beteiligt und habe dazu ein bisschen Musikgestaltung gemacht, also in einem Radiosender. Und da gab es auch die Maschinenraum-Kolumne, ich glaube in 20 oder 30 Ausgaben auch gesprochen. Eigentlich drängt sich's auf, weil Kolumnen, die dann vielleicht 3000 Zeichen geschriebenen Text umfassen, dann auch in 3 Minuten gelesen sind, ja, und damit nicht ewiges Gelaber, ja, so wie wir das jetzt vielleicht gerade machen.
Wunderbar. Wunderbar. Ich spreche und höre dir gerne zu. Gib mir noch einen Podcast-Tipp, einen, den du besonders empfehlen kannst, aktuell vielleicht.
Also ich habe mich ja auch verbreitet über die Frage, soll und darf der ORF Podcasts machen? Weil der hat natürlich die Produktionsmittel und auch die finanziellen und personellen Ressourcen. Und vieles, was er fürs Radio produziert, wird ja auch als Podcast ausgespielt. Und ein relativ naheliegender Tipp da zum Beispiel ist gerade, es läuft auf Ö1 gerade im Radiokolleg die Serie 100 Songs.
Naja, jetzt habe ich mir gedacht, dass du mir meinen Lieblingspodcast jetzt empfehlen wirst.
Vom Robert Stadlober. Das empfehle ich deswegen, weil es erstens wirklich gut gemacht ist, also clever auch mit neuen Ideen und frischen Ideen und in einem für Ö1 eher untypisch lockeren Plauderton und trotzdem aber sehr informativ und sehr dicht. Das Einzige, was mich immer stört, ist, sie aus bestimmten Gründen, ich glaube, das war auch so eine rechtliche Frage, dürfen sie die Nummer nicht spielen. Jetzt spielt Ö1, glaube ich, immer hinten nach. Also sie reden 14 Minuten lang, sage ich, über, weiß ich nicht, es geht voran von Fehlfarben, was auch die Signation ist. Und die Nummer wird immer nur so, du hörst dann immer dieses Klicken wie von einem Kassettenrekorder, wird immer nur kurz angespielt. Leider spielt es dann Ö1, hängt es dann hinten an und schneidet es aber dann auch wieder ab. Also dann wird es immer nach 2 Minuten ausgeblendet. Das finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt.
Ja, aber das ist ein AKM-Thema.
Nein, aber das ist ein naheliegender Tipp. Ja. Also ja. Man kann wirklich mit konzentrierten Folgen, also ich höre dann beim Autofahren auf 3, 4, 5 hintereinander, lernst du sehr, sehr viel über Musik und über die Musikgeschichte, Pophistorie.
Ja. Ist eben mein Lieblingspodcast. Und Robert Stadlober war schon mal im Haubendaucher-Podcast für alle, die jetzt nur wegen dem Gröbchen eingeschaltet haben. Vor 6 Folgen oder so war Robert Stadlober da. So,
Muss ich nachhören.
Ist für meinen Geschmack wunderbar gelungen. Sehr politisch eigentlich halt auch. Wir kommen schon zur letzten Rubrik, die heißt in aller Kürze. Meine Fragen sind vielleicht nicht ganz so kurz, aber deine Antworten sollten bitte möglichst kurz sein. Mhm. Als Wiener, Rapid, Austria, Vienna oder doch Sportclub?
Mir ehrlich gesagt wurscht, okay. Weil ich kein riesen Fußballfan bin.
Die Frage ist peinlich, aber man muss sie einfach stellen. Als Musikhörer lieber Beatles oder Stones?
Beatles.
Als Autofahrer lieber Streaming oder CD? Eigentlich schon beantwortet.
Naja, die CD ist geht vollkommen unsexy geworden inzwischen. Ja.
Als Radiomensch FM4 oder Ö1 oder überhaupt einen anderen Sender, weil du hast ja schon Lounge FM erwähnt.
Ja, fairerweise Ö1 ist jetzt meine Heimat.
Welche österreichische Band wird gnadenlos unterschätzt?
Ich habe heute einen Streit wieder erlebt zwischen einem Wander- und einem Bilderbuch-Fan.
Naja, aber unterschätzt werden beide nicht, oder?
Also. Ja, die werden sicher nicht unterschätzt, beide nicht. Aber ich versuche gerade, ist gar nicht so einfach. Aber müsste ich eigentlich auch ein Act aus meinem Haus?
Natürlich, das ist ja auch kein Verbot. Ah,
das intendierst du, oder was?
Nein, ich habe mir nur gedacht, das ist natürlich naheliegend, dass du uns jetzt was empfehlen wirst.
Nein, aber da kann ich jetzt keine ganz kurze Antwort geben, aber mir tun jene Acts immer ein bisschen leid, die seit Jahren und Jahrzehnten beständige Qualität liefern, aber nie in diesen Hipness-Durchlauferhitzer-Kanälen sind. Ja? Also nehmen wir ein Beispiel, ein Act her wie Son of the Velvet Red, ja, zum Beispiel. Ja.
Der übrigens auch in meinem Podcast schon war.
Na bitte, ja. Du hast sie ja alle.
Ich hatte ja auch Fritz Ostermeier und Tex Hovinowitz, also so ist es ja nicht.
Ja, also und ich schaue mir dann ja ab und zu, auch das gehört zum Business dazu, die Spotify, die monatlichen Hörerzahlen bei Spotify und so weiter an. Und das grundelt halt immer bei ein paar hundert oder bei ein paar tausend dahin. Und das tut weh. Ja? Also ich sage jetzt einfach Son of the Velvet Red.
Ist auch eine schöne Folge geworden. Da reden wir zum Beispiel halt auch über die neue Heimat von Georg Altsiebler und die Wahlgeschichten und politischen Präferenzen dort.
Ja, der ist ein Überzeugungstäter. Also ein wirklicher Künstler, der nichts anderes machen kann und will. Ja?
Und, der hatte und ja einen Brotberuf.
Ein relativ karges Leben sozusagen da führt. Ja.
So, allerletzte Frage: Im Casino rot oder schwarz?
Null.
Okay, null ist auch schön, das ist grün, ne, normalerweise. So, lieber Walter, herzlichen Dank, dass du da warst. Bleib bitte noch kurz in der Leitung sozusagen, wir müssen noch ein paar organisatorische Fragen klären. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, trotz der einen oder anderen technischen Anforderungen. Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die da bis zum Schluss dabei waren. Monkey Records auschecken ist auf jeden Fall eine gute Idee. Den Podcast mit Robert Stadelober und Stefan Niederwieser braucht man nicht mehr empfehlen, der ist ohnehin empfohlen. Und ich wünsche euch allen ein schönes Leben und im nächsten Monat gibt es die nächste Folge. Danke vielmals.
Danke.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.